Wir wollen einen Augenblick stille werden. Aber lieber Vater, dass wir uns hier im Frieden zusammenfinden dürfen unter deinem Wort, in der Gemeinschaft mit dir und mit all den Deinen in Christo Jesu, unserem Herrn. Lobpreis und Dank für diese wunderbare Gnade. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so zusammenkommen dürfen. Lass uns das immer wieder neu erkennen, dass wir doch die Zeit auskaufen und unser Leben dir täglich neu weihen und dir übergeben. Denn nur du bringst uns zum Ziel durch Jesum Christum, unserem Herrn. Und dafür danken wir dir. Danke für den Segen, den du jetzt uns bereitet hast. Salbe die Lieben unseres Bruders, dass er mit großer Freudigkeit und Freimütigkeit dein Wort so sagen kann, wie du es haben willst. Und segne unser Zusammensein, segne diesen ganzen Tag. Amen. Bruder Fritz, Dr. Fritz Laubach, bitte.
Verehrte liebe Gäste, liebe Brüder und Schwestern, bevor wir uns dem Wort zuwenden, auch noch ein Hinweis, eine Anknüpfung an gestern Abend. Ich habe manche Christen getroffen, die aus dem Hebräerbrief nur den Abschnitt kannten, über den wir gestern Abend miteinander nachgedacht haben. Es gibt immer wieder Gläubige, die sagen, ja, also mir ist das zu schwer. Der Hebräerbrief gehört zu den Abschnitten des Neuen Testamentes, die nicht so oft gelesen werden. Und gerade darum habe ich versucht, in der Auslegung des Hebräerbriefes ihn den Brüdern und Schwestern nahezubringen. So wie ich gestern Abend über den Bibeltext gesprochen habe, so finden Sie das auch in diesem Bibelkommentar der Wuppertaler Studienbibel. Und der ist noch hier, diese drei Exemplare, die hier sind, sind etwas ermäßigt, aber den können Sie auch noch in jeder Buchhandlung bestellen. Und ähnlich ist das mit dem Propheten Sacharja. Ich möchte hier jetzt keine Schulfrage stellen, aber Ihnen das so ein wenig nahe bringen. Wer von Ihnen mag wohl schon den Propheten Sacharja in einem Zug durchgelesen haben? Also, wenn es nur jeden Tag zwei Kapitel sind, aber so in einem Zusammenhang. Ich habe Kinder Gottes getroffen, die 10 oder 15 Jahre auf dem Weg waren, aber die noch nie den Sacharja gelesen hatten, wie überhaupt die kleinen Propheten sehr am Rande stehen. Und darum, um es ihnen schmackhaft zu machen, habe ich auch den Propheten Sacharja kommentiert. Aber so, dass jeder, der keine Ahnung von wissenschaftlicher Theologie hat, dennoch den Propheten Sacharja mit Freuden lesen kann. Ich ermutige Sie dazu, greifen Sie danach. Propheten Sacharja, diese Auslegung, die kann man so abschnittweise lesen, pro Tag ein kleines Stück wie eine Andacht. Aber Sie kriegen genau alles mit, was nötig ist. So viel genug. Und nun heute 1. Samuel, Abschnitte aus Kapitel 8 bis Kapitel 15 unter dem Thema unerfüllte Wünsche. Samuel ist ja ein Mann Gottes, der Gott als Zeuge dient. Und er wird im Hebräerbrief Kapitel 11 unter der Reihe der Zeugen des Glaubens aufgeführt. Und Gott sagt zu dem Propheten Jeremia, kurz vor der Zerstörung Jerusalems, wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden und für dieses Volk beteten, wollte ich sie nicht erhören, um all der Sünden des Manasse willen, die er getan hat, um Israel zu verführen. Wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, beide gleichwertig, gleichgewichtig vor Gott. Und er selbst untadelig, als er sein Amt als Richter in Israel niederlegt, sagt er, ich bin alt und grau geworden. Ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag, hier stehe ich. Nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will's euch zurückgeben. Sie sprachen, du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Untadelig vor dem Herrn. Und wir wollen drei Stichworten nachdenken. Dem ersten prägende Einflüsse im Leben Samuels. Wie wurde er zu einem solchen Mann Gottes? Das zweite, wo hat auch Samuel unerfüllte Wünsche bewältigen müssen? Und das dritte, das ist dann die Frage, wie gehen wir mit unerfüllten Wünschen um? Mit unerfüllten Wünschen. Bitte?
Wo steht das?
1. Samuel, das eben, was ich las. Das steht 1. Samuel 12 von Vers 2 bis Vers 4. Gut, ich werde die Stellen angeben, die ich jetzt in Zukunft lese. Das erste, prägende Einflüsse im Leben Samuels. Samuel erlebt als Kind den Zerfall des Priestertums. Die Geschichte von Eli und seinen Söhnen, Kapitel 2, ich lese von Vers 12 bis Vers 18. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn denn jemand zu ihm sagte: Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst mir es jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn. Und dann von Vers 22 an, Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten, und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk, nicht doch meine Söhne? Das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht. Und nachher sagt Gott dem Eli: Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Samuel erlebt also als Kind den Zerfall des Priestertums. Ein alt gewordener Vater, der sich nicht mehr gegen seine Söhne durchsetzen kann. Der Ungehorsam der Söhne besteht darin, sie verachten das Opfer des Herrn und sie schliefen bei den Frauen, die an der Stiftshütte dienten. Und Gottes Vorwurf gegen Eli: Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und in Kapitel 3, Vers 13 heißt es: Er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und hat ihnen nicht gewehrt. Und das Erstaunliche ist nun, dass diese negativen Eindrücke, die am Anfang des Dienstes des Samuel stehen, als er noch Kind ist, aufgehoben werden. Ganz offensichtlich durch das, was er bei seiner betenden Mutter erlebt hat. Der Kirchenvater Aurelius Augustinus, der hat einmal gesagt: Gebt mir bessere Mütter und ich gebe euch eine bessere Welt. Er meinte damit: Gebt mir betende Mütter. Denn der Bischof von Karthago hat einmal, als seine Mutter mit Tränen zu diesem Bischof kam, um ihm die Not zu klagen, mit ihrem ungeratenen, ungläubigen Sohn gesagt: Ein Kind so vieler Gebete kann nicht verloren gehen. Gebt mir betende Mütter und ich gebe euch eine bessere Welt. Und dann kommt ja erst nicht gleich am Anfang, sondern während Samuel schon vor Eli, dem Herrn im Tempel dient, die eigentliche geistliche Berufung, die uns in Kapitel 3, Vers 1 bis 14 berichtet wird. Siehe, hier bin ich. Rede, Herr, dein Knecht hört. Dies ist der tiefste prägende Einfluss, der in das Leben Samuels eingeht. Und Kapitel 3, Vers 19 bis 21 heißt es, Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Gott vertraut Samuel sein Wort an, Gott redet immer wieder und Samuel gibt dieses Wort unverkürzt und unverfälscht weiter und Israel erkennt Samuel als Propheten Gottes. Und Samuel dient als Richter Israels. In Kapitel 7, Vers 15 bis 17 heißt es, Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpah. Und wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Und vorausgeht das Gebet Samuels für Israel im Kampf gegen die Philister. Und am Ende dieser Schlacht setzt er den Gedenkstein eben Ezer, bis hierher hat der Herr geholfen. Und Samuel übt das Richteramt aus, Samuel baut dem Herrn einen Altar. Ein Mann Gottes, von Gott beglaubigt und noch längst nach seinem Tod von Gott selbst als Zeuge aufgerufen, wenn Mose und Samuel vor mir stünden. Und auch diesem Mann bleibt es nicht erspart, dass Gott ihm die Aufgabe gibt, unerfüllte Wünsche zu bewältigen. Deutlich erkennbar im Bibeltext, drei Wünsche des Samuel werden nicht erfüllt. Er muss enttäuschte Hoffnungen begraben. Das erste, seine Söhne gehen nicht in den Spuren ihres Vaters. Kapitel 8, Vers 2 bis 5. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Joel und Abia versagen als Richter. Und die Ältesten machen Samuel Vorhaltungen. Und dadurch wird der Wunsch Israels nach einem König verstärkt. Denn die Ältesten sagen, so setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Samuel hatte sich sicher gewünscht, dass seine Söhne fromme Männer würden. Sie haben ja diesen untadeligen Wandel ihres Vaters miterlebt. Der Vater war vorbildlich. Und wenn auch von der Mutter nichts gesagt wird, so darf man doch aus diesem Text entnehmen, dass auch gegen sie kein Vorwurf zu erheben war. Und Samuel rechtfertigt seine Söhne nicht. Er sagt nicht, naja, also halt so genau darf man es nicht nehmen. Das ist eben die junge Generation. Die Zeiten haben sich geändert. Die Einflüsse sind schlechter geworden. Nein, er geht ja, obwohl schweren Herzens und erst nach einer Offenbarung Gottes, auf diesen Wunsch ein und löst seine Söhne ab. An die Stelle der Richter tritt der König. Die beiden Söhne müssen abtreten. Und sehen Sie, dies ist ein Wunsch, der viele, viele Eltern oder auch Großeltern, selbst manchmal Tanten und Onkel, bewegt, dass doch ihre Kinder oder Enkel oder Neffen oder Nichten auch zum lebendigen Glauben kommen möchten, gottesfürchtige Menschen sein möchten, die nun wirklich klar in der Nachfolge Jesu stehen. Und das ist der tiefe Schmerz mancher Christen, dass sie sehen, dass sie trotz allen Bemühens, trotz aller Gebete, trotz einer aufrichtigen Nachfolge nicht erleben, wie ihre Kinder sich bekehren, falsche Wege gehen. Und daran müssen Eltern und Verwandte lernen, Glaube ist nicht vererbbar. Gott hat keine Enkel, sondern nur Kinder. Und jeder einzelne Gläubige ist unmittelbar von Gott gerufen und muss ihm die Antwort geben. Und das, was man lernen muss daran, ist Fürbitte, Geduld, aber auch Festigkeit. Dass man das, was die Kinder falsch machen, nicht aus falsch verstandener Barmherzigkeit nun für richtig erklärt oder entschuldigt. Samuel hat nicht gesagt, das ist ja nicht so schlimm. Das muss man ihm nachsehen. Sondern er hat den König eingesetzt und damit war das Richteramt seiner Söhne endgültig vorbei. Aber auch das ist deutlich. Samuel zerquält sich nicht mit falschen Selbstbeschuldigungen. Wenn es je einen Vater gegeben hat, der untadelig war, dann war es Samuel. Sonst hätte Gott ihn nicht so zum Zeugen berufen. Und selbst dieser Vater muss erleben, dass seine Söhne nicht seinen Weg gehen. Das ist eine ganz schmerzliche Sache. Man kann also nicht immer sagen, ja, ich habe halt zu viel falsch gemacht. Natürlich, ich möchte den sehen unter uns, der sagen würde, ich habe in der Erziehung meiner Kinder alles richtig gemacht. Vor dem würde ich dreimal meinen Hut ziehen. Aber wir brauchen Vergebung als Eltern. Wir brauchen nicht nur Vergebung für unsere früheren Sünden, wenn wir uns bekehrt haben, sondern als Eltern. Dann merken wir etwas von dem, was Luther als Grund seiner Rechtfertigungslehre ansah. Dass nämlich Christen, Glaubende, keinen Tag ohne Vergebung auskommen. Im Grunde hat das schon David gewusst, wenn er sagt, wer kann merken, wie oft er fehlt, verzeih mir auch die verborgenen Fehler. Das, was wir selbst gar nicht entdecken, aber das entdecken unsere Kinder unter Umständen und vielleicht entdecken sie es gar nicht im Moment, aber später und vielleicht leiden sie sogar darunter. Wir dürfen unsere Fehler zugeben. Und wir dürfen um Vergebung bitten. Auch manchmal Großeltern. Ich denke an Kinder, die wirklich Schaden genommen haben, weil die Großeltern dauernd in die Erziehung der Eltern reinredeten. Das ist eine Katastrophe. Wenn Großmutter oder Großvater, beziehungsweise also Schwiegervater und Schwiegermutter oder die Eltern immer noch meinen, sie wüssten alles, und müssten nur noch den erwachsenen Kindern, die selber Eltern sind, sagen, wo es lang geht. Das ist schlimm. Vergib uns unsere Schuld. Aber Samuel zerquält sich hier nicht. Aber er hat das aushalten müssen, dass die Ältesten kommen, sie versammelten sich alle und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Das ist eine schmerzhafte Sache. Aber wir sollten uns sehr wohl überlegen, ob wir das so anderen sagen. Denn manchmal gibt es Christen, ja, die sind von Gott sehr gesegnet. Alle ihre Kinder sind gläubig. Und wenn ich dann schon mal gehört habe, denke, wie eine ältere Dame einen alt gewordenen Bruder, der 13 Kinder hatte und noch 2 Adoptivkinder, dem man im Dritten Reich, er war Pfarrer der bekennenden Kirche, den heimlichen Bischof von Schleswig-Holstein genannt hat, wie die ihn fragten, ja, Sie haben doch sicher nur gläubige Kinder. Was hat das den Vater verletzt? Der hat schwer drunter gelitten, dass nicht alle seine Kinder den Weg gingen. Aber er betet weiter, ich weiß das, ich weiß nicht, jetzt hat er, glaube ich, über 36 Enkel und die Liste wird immer länger und Urenkel hat er auch und jeden Tag sitzt er mit seiner Frau am Frühstückstisch und betet die ganze Namenliste durch. Und das ist sicher gut, denn Gott lässt uns ja nicht alles sehen. Das ist für mich eine eindrückliche Lektion Gottes geworden. Ich war junger Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde, mein erster Dienst. Und ich habe eine alte Schwester begleitet auf dem Sterbebett. Das war dann die erste Beerdigung in meinem Dienst. Und sie hat viele Jahre für ihren Sohn und die Schwiegertochter gebetet. Und sie ging heim. Und die Ältesten sagten, Bruder Laubach, Beerdigung ist Evangelisation. Und es kamen sehr viele aus dem Ort. Die Beerdigung, es gab noch keine Friedhofskapelle, war also auf dem freien Friedhof. Und ich habe das Evangelium so gut gesagt, wie ich es konnte. Und Sohn und Schwiegertochter standen am Grab. Und am nächsten Tag saßen Sohn und Schwiegertochter mir gegenüber und haben ihr Leben Christus ausgeliefert. Und nach 20 Jahren habe ich sie wieder getroffen und dann später nochmal. Und sie sind auf dem Weg geblieben und ihr Sohn ist wiederum aktiv in der Gemeinde. Gott hat die Gebete der Mutter erhört, aber er hat ihr ihren Wunsch nicht erfüllt, dass sie das noch zu Lebzeiten erfahren möchte. Jetzt weiß ich es in der oberen Schar. Aber das kann so sein. Ein unerfüllter Wunsch. Die Kinder gehen nicht den gleichen Weg. Und das zweite, Samuels Wunsch, Israel möge sich an Gottes Wort halten und auf Gottes Wegen gehen, erfüllt sich nicht. Samuel wird am Volke Gottes enttäuscht. Kapitel 8 von Vers 5. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Und Vers 19 und 20, aber das Volk weigerte sich auf die Stimme Samuels zu hören und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Israel will einen König haben, wie alle anderen Heiden auch. Und Gott sagt, Kapitel 8, Vers 7, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Die Einsetzung eines Königs wird für Samuel Grund, sich aus dem Dienst eines Richters in Israel zurückzuziehen. Er legt nach der Salbung Sauls sein Amt nieder. Und er ist enttäuscht am Volk Gottes. Denn sie hatten ja einen König, nur einen, den sie nicht sehen konnten. Und nun möchten sie sich angleichen an die Heiden, enttäuscht am Volk Gottes. Und sehen Sie, so kann das auch gehen, dass Gott uns nicht alle Wünsche im Blick auf den Kreis der Gläubigen, in dem wir Zuhause-Leben erfüllt. Wir müssen auch das lernen, Gemeinde Jesu bleibt eine anfechtbare Schar. Der alte Friedrich von Bodelschwing hat einmal gesagt, die Glaubenden sind wahrhaftig keine Elitetruppe, sondern gleichen eher einem Scherbenhaufen. Und da gibt es vieles, woran man sich ärgert. Wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann denkt man, in der Gemeinde der Gläubigen müsse doch schon der Himmel auf Erden sein. Das sind doch alles Kinder Gottes, alle haben Vergebung, alle haben den Heiligen Geist und nun muss es doch vorangehen und da muss man sich doch, so wie das Stichwort heute immer gesagt wird, wohlfühlen. Ich habe das Wort wohlfühlen nirgends in der Bibel gefunden. Aber die Leute wollen sich wohlfühlen und dann werden sie enttäuscht. Und dann gibt es die, die aus einer Gemeinde in die andere gehen und dann werden sie wieder enttäuscht. Und dann reisen sie auf Konferenzen und dann finden sie auch da irgendetwas, was nicht in Ordnung ist. Mir hat mal ein Bruder gesagt, Fritz, du musst nur lange genug deinen Kopf schütteln, damit du ein Haar in der Suppe finden kannst. Enttäuscht an der Gemeinde, aber Samuel wurde wirklich enttäuscht. Er konnte ja etwas anderes erwarten. Und es hat ihn umgetrieben, dass die Leute, denen er immer wieder Gottes Wort gesagt hat, nicht recht auf dem Weg Gottes blieben. Dass es für die, die in der Gemeinde des Jesus Christus verantwortlich mitarbeiten oder irgendeinen Dienst haben, oft ganz schwer zu verkraften. Denn wo ist ein gläubiger Pfarrer oder ein Prediger, der nicht möchte, dass die Gemeinde, die ihm anvertraut ist, möglichst vollkommen sein möchte. Aber wir müssen sehen, ohne Flecken, ohne Runzeln und dergleichen wird Christus seine Gemeinde dem Vater darstellen. Nicht wir, keiner von uns. Niemand wird das hier auf Erden schaffen. Das schafft der Herr. Das gehört zu seiner Ehre. Nicht, dass wir gleichgültig würden. Samuel hat das Wort weitergesagt. Aber er hat sich nicht eingebildet, dass er das tun müsse, was Gott sich vorbehalten hat. Und darum ist es eine Frage, ob wir Gott die Ehre geben und ihm sagen, ja, du wirst das schaffen. Und ich meine, wir müssten auch so das schaffen, was der Herr sich selbst vorbehalten hat. Aber er wird es schaffen. Und das wird die große Hoffnung sein. Und dann das Dritte. Samuels Hoffnung, Saul möge als König ein Mann nach dem Herzen Gottes werden. Er fühlt sich nicht. Alles hat doch so verheißungsvoll begonnen. Kapitel 9, Vers 15, aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan, einen Tag bevor Saul kam, und gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Und in Vers 17, als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr kund, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Kapitel 10, Vers 1, da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Und Sauls Königtum wird durch den Sieg über die Ammoniter bestätigt. Kapitel 11, Vers 14 und 15. Samuel sprach zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort. Der Sieg über die Ammoniter ist errungen und nun sagen sie es, wir wollen es noch einmal bestätigen. Dies ist Gottes Weg, wir wollen mit dir gehen. Und es heißt Kapitel 14, Vers 47, wo Saul sich hinwandte, gewann er den Sieg. Aber dieser hoffnungsvolle Anfang wird zerstört. Es geht so, wie es Paulus später den Korinthern geschrieben hat, wer meint, dass er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Keine falsche Selbstsicherheit, keine überzogenen Erwartungen an uns selbst. Denn im Kampf gegen die Philister kann Saul nicht warten. Wir lesen in Kapitel 13 von Vers 7 bis 10, Saul war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer dar. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Und in Vers 13 heißt es dann, und da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Samuel antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da wagte ich und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Samuel sagt dem Saul, in 7 Tagen komme ich nach Gilgal. Und der 7. Tag bricht an, die Philister rüsten sich zum Krieg und die Israeliten bekommen Angst. Und sie werden fahnenflüchtig, die ersten laufen weg, sie haben Angst, die Angst breitet sich aus. Das ist der 7. Tag. Wo bleibt Samuel? Und Saul kann nicht warten. Und er richtet den Altar auf und opfert, was ihm nicht zustand, um das Volk bei der Stange zu halten. Und Saul hat das Gebot des Herrn nicht gehalten. Das ist sein Fehler. Er konnte nicht warten. Denn als er gerade fertig war, hätte er noch 2 Stunden gewartet, dann wäre Saul da gewesen. Aber diese paar Stunden sind entscheidend, weil er nicht auf Gott vertraut und sich nicht an das Wort des Samuel hält, sondern selber handelt, nicht warten können. Und Saul führt dann Gottes Befehl im Kampf gegen die Amalekiter nicht aus. In Kapitel 15 heißt es, dass Saul und die Israeliten die Amalekiter ausrotten sollen. Und sie tun das nicht. In Kapitel 15, Vers 9 heißt es, Saul und das Volk verschonten Agag, den König der Amalekiter, und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Ausgerottet haben sie oder vernichtet das, was schundig war. Aber das Gute, das wollten sie mit nach Hause nehmen. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete, und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern, dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Und Vers 20 und 21. Saul antwortete Samuel, Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr gesandt hat, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Es ist unheimlich, wie Saul hier der Scheinheiligkeit verfällt. Erst kann er nicht warten, dann führt er Gottes Befehl nicht aus. Und dann, es heißt hier, er richtete sich ein Siegeszeichen auf. Und dann, als Samuel ihn fragt, ja, wo kommen denn die Schafe und die Ochsen her? Da sagt er, ja, weiß ich nicht, irgendjemand hat das gebracht. Und dann sagt er nicht, wir wollen das unserem Gott opfern, sondern deinem Gott wird das dann geopfert. Und nachher sagt er, ich habe doch gehorcht. Aber die anderen, das Volk, das hat das verschont. Das Volk hat von der Beute genommen. Er ist der König und hat damit Verantwortung für die anderen. Und er entzieht sich dieser Verantwortung. Eine Ursünde. Nicht bereit zu sein, Verantwortung für andere zu übernehmen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Was muss das den Samuel geschmerzt haben? Gott ist enttäuscht und Samuels Wunsch, dass Saul ein rechter König sein möchte, hat sich nicht erfüllt. Kapitel 15, Vers 10 und 11 heißt es, da geschah des Herrn Wort zu Samuel, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und dann heißt es am Schluss dieses Kapitels, und Samuel sah Saul fortan nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Samuel nimmt Abschied von Saul, er ist ihm nie mehr begegnet. Samuel trauert um Saul. Im Geist habt ihr es angefangen, im Fleisch wollt ihr es vollenden. Wer sich lässt dünken, der mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Auch hier einem Gottesmann, der untadelig ist, wird dieser sehnliche Wunsch nicht erfüllt. Und dann lesen wir weiter, Kapitel 16, Samuel salbt David. Ein böser Geist kommt über Saul. Samuel nimmt David auf seiner Flucht vor Saul auf, Kapitel 19 und Kapitel 25, Vers 1, Samuel stirbt. Seine Wünsche sind unerfüllt geblieben. Im Blick auf seine Söhne, im Blick auf das Volk Israel und im Blick auf Saul. Und es ist nun auffallend, dass gewissermaßen diese Abwärtsgeschichte, diese Tatsache, dass seine Wünsche nicht in Erfüllung gehen, dort beginnen, wo es Kapitel 8 in Vers 1 heißt, als aber Samuel alt geworden war. Im Alter hat er das besonders tief erfahren müssen, dass Gott ihm nicht alle Wünsche erfüllt. Und das hat ihn tief geschmerzt. Und es gibt Lebenswünsche, die uns erfüllen. Es müssen nicht alles Wünsche im Blick auf den Fortgang des Reiches Gottes sein, aber Lebenswünsche auch im eigenen, persönlichen, familiären Bereich, die Gott uns nicht erfüllt. Nicht nur, dass vielleicht unsere Kinder oder Neffen oder Nichten andere Wege gehen als ihre Eltern, sondern für manchen ist dann die Stunde gekommen, wo er sehen muss, Gott hat mir den Wunsch für einen Ehepartner nicht erfüllt. Man hat sich vielleicht Jahre danach gesehnt und Gott hat diesen Wunsch nicht erfüllt. Und vielleicht auch, wenn man früh durch den Tod voneinander getrennt wurde, dass der verständliche Wunsch nach einer Wiederheirat nicht erfüllt wurde. Auch bei gläubigen Leuten, die in großer Treue Gott nachgehen. Ich denke an eine Frau, die heiratete und nach einem Dreivierteljahr nach der Eheschließung starb ihr Mann. Zunächst hat sie diesen schweren Weg nicht verkraftet. Damals war sie noch nicht gläubig. Aber das ist dann doch Anstoß geworden. Sie hatte vorher viel vom Evangelium gehört, dem nachzugehen. Und im Alter von etwa 35 Jahren kam sie zum lebendigen Glauben. Und sie würde sicher gerne wieder heiraten, aber Gott hat ihr bis heute diesen Wunsch nicht erfüllt. Und manche Christen wünschen sich, dass das gestörte Verhältnis zu ihren Kindern wieder in Ordnung kommt. Es gibt ja manche Christen, die im Zerwürfnis mit ihren Kindern leben. Ich denke an ein Ehepaar, der Sohn ist Arzt, ist aus dem Elternhaus schon, ja, erst als Student, oder, ja, ist er weggegangen oder als er schon Arzt war. Dieses Ehepaar kam 1960 in der Evangelisation mit Billy Graham in Hamburg zum lebendigen Glauben, Mann und Frau. Und sie haben viele, viele Jahre darunter gelitten. Und das war ein unerfüllter Wunsch. Es war überhaupt kein Kontakt, keine Verbindung zum Sohn. Der hatte geheiratet, hat sich wieder scheiden lassen. Viele, viele Dinge, die die Eltern belastet haben. Jetzt, also 30 Jahre später, scheinen sich die ersten Türen zu öffnen. Und manchmal ist es so, dass wir als Christen zu Recht uns eine geistliche Heimat in einer Gemeinde wünschen. Und dieser Wunsch scheint nicht in Erfüllung zu gehen. Ich denke, manche Christen, die haben darum gebetet, dass doch der nächste Pfarrer ein gläubiger Pfarrer sein möchte, aber dann steht wieder einer auf der Kanzel, der jeden Sonntag für irgendeine, normalerweise für die Grüne Partei, Propaganda macht oder für die Leute spricht, wer also nur noch ein soziales Evangelium hat, moderne Theologie, eine bestimmte Richtung, Jesus steht immer auf der Seite der Armen und die Reichen, die müssen also enterbt werden, damit endlich Schluss ist mit dieser Armut. Und es gibt auch andere Wünsche der Christen, man möchte im Alter noch ganz dabei sein können. Gott und erfüllt uns nicht immer wieder diesen Wunsch, auch dann, wenn wir vielleicht viele Jahre drum beten. Es können sich Krankheiten einstellen, die uns isolieren. Krankheiten, die gar nicht auffallen. Wenn jemand am Stock geht, das sieht jeder und dann nimmt er auch, wenn er einigermaßen höflich ist, Rücksicht auf die Gehbehinderten. Aber es gibt eine Behinderung, die sieht man nicht und die lässt man auch meist gar nicht so schnell merken. Das ist die Hörbehinderung. Und die Hörbehinderung kann sehr isolieren. Nicht wahr? Da sitzen Sie in einer fröhlichen Gesellschaft und 8 Leute reden miteinander und Sie verstehen kein Wort mehr. Selbst wenn Sie so eine kleine verborgene Ohrmuschel haben, weil das nur noch eine Geräuschkulisse ist. Und dann ist man sehr einsam. Lieber Herr, du könntest mir doch das nehmen. Wie schön wäre das, wenn ich hören könnte. Und Gott erfüllt nicht jeden Wunsch. Gott lässt uns auch mit unerfüllten Wünschen in die Ewigkeit gehen. Die unmittelbare Reaktion hier, wie gehen wir nun damit um? Bei dem Samuel, es heißt Kapitel 8, Vers 6, Samuel betete zum Herrn. Und Kapitel 8, Vers 21, als Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Und Kapitel 12, Vers 24, es sei ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg. Und Kapitel 15, Vers 11, Samuel schrie zum Herrn die ganze Nacht. Trotz unerfüllter Wünsche, er betet immer wieder intensiv anhaltend. Und er sagt den Menschen dort, wo sie bereit sind zu hören Gottes Wort, ohne Abstrich. Er zeigt ihnen den klaren Weg, auch da, wo sie nicht bereit sind, nachher die Konsequenzen zu ziehen. Und er gibt die Verantwortung, das Richteramt ab. Er will nichts erzwingen. Er lässt los. Er sieht, jetzt ist die Zeit, jetzt müssen die Jungen ihren Weg gehen. Wir können den Jungen ihre Fehler nicht ersparen. Sie müssen ihre Erfahrungen selber sammeln. Aber in den ganzen Kapiteln ist nicht ein Wort von Selbstmitleid und falscher Traurigkeit, sondern er dient Gott im Gehorsam und opfert seine Wünsche dem Willen Gottes. Kapitel 16, Vers 1. Saul war der Wunschkandidat Samuels. Welche Hoffnungen verbanden sich für Samuel mit diesem Mann Saul, den er gesalbt hat, der vom Volk angenommen war, den Gott bestätigt hat. Und dann geht alles, wie wir heute sagen, den Bach runter. Und dann heißt es Kapitel 16, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Und da sagt er nicht, Herr, das kann ich nicht, mein Herz ist noch so voller Trauer, das kannst du nicht von mir verlangen. Er opfert Gott seinen Wunsch und sagt, gut, wenn du den nicht erfüllen willst, ich bin offen für einen neuen Weg, den du mich führst. Er opfert Gott diesen Wunsch, ohne Gott Vorwurf zu machen. Das müssen wir lernen. Das Ganze fängt ja an mit diesem Satz. Als aber Samuel alt geworden war, da hat er es lernen müssen. Gott erfüllt nicht alle Wünsche, aber ich darf beten. Die unerfüllten Wünsche müssen mich nicht abhalten, Gottes Weg weiterzugehen. Und er lernt im Alter. Und er hat im Alter das gelernt, was in unserer Generation ein älterer Mensch einmal so gebetet hat. Herr, ich spüre, dass ich älter werde. Ich ahne, dass ich bald zu den Alten gehöre. Du weißt das auch. Bewahre mich vor allem, was deinem Willen nicht gefällt. Behüte mich vor der Geschwätzigkeit. Lass mich nicht meinen, ich müsse bei jeder Gelegenheit mich zu allem äußern. Gib mir die Einsicht, dass ich zuweilen auch Unrecht haben kann. Befreie mich von dem eitlen Verlangen, jedermanns Angelegenheit in Ordnung bringen zu wollen. Halte mich frei davon, den anderen alle Einzelheiten meines Alltags aufzudrängen. Schenke mir Geduld, wenn andere mir ihre Leiden klagen, aber versiegle meine Lippen, wenn ich meine eigenen zunehmenden Schmerzen und Gebrechen ausbreiten möchte. Und wenn ich doch darüber spreche, dann lass es mich so tun, dass deine Güte darüber nicht verdunkelt wird. Mache mich hilfsbereit, aber nicht geschäftig, fürsorglich, aber nicht herrschsüchtig. Am Ende aber lass mich nicht einsam sein. Ich brauche dann ein paar Freunde, lieber Herr, gute Freunde, das weißt du auch, aber vor allem brauche ich dich. Bitte gestalte mich um in dein Bild, lass mich reif werden und mich freuen auf die Ewigkeit. Und nun wollen wir noch beten. Treuer Herr, wir danken dir, dass du uns das deutlich vor Augen führst, dass ein heiliges Leben in deiner Nachfolge uns nicht davor bewahrt, dass du dennoch nicht alle unsere Wünsche, und seien sie noch so gut und noch so fromm, erfüllst. Und dass wir das lernen, dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und deine Wege höher als unsere Wege. Lass uns aber deshalb nie müde werden, in Gebet und Fürbitte anzuhalten und vor allem durch unser Leben dich zu ehren. Segne du so dein Wort an uns allen. Amen. Ja.